Tradition an Weihnachtsliedern in englischer und deutscher Sprache. Ich finde das sehr schön, war eine gute Idee, weil die Weihnachtszeit und Adventszeit ist ja so schnell vorbei und dann sind diese ganzen schönen Lieder alle wieder so in der Schublade und verschwunden und brauchen wieder ein Jahr, bis sie hervorgeholt werden. Gut, okay, mit der einen Ausnahme, wenn Sie nach einem langen, kalten Winter Ihren Heizölvorrat auffüllen müssen und dann den Lieferanten anrufen, no ale, Mister, no ale, dann kommt so ein Lied nochmal zum Vorschein. Aber ansonsten bleibt's auf diese 4 Wochen beschränkt. Schade eigentlich. Es gibt schöne Traditionen, wo ich denke, das könnte man doch durchaus verlängern. Diese Lichterketten zum Beispiel, also die gefallen mir außerordentlich, finde ich absolut gut. Oder die Weihnachtsdüfte. Also geht's genauso, man riecht ja manches nur in diesen 4 Wochen. So Bratapfel oder Wintertees oder Tannenspitzensauna mit Schokogeschmack. Aufguss, Duftkerzen oder Zimtaroma in irgendwelchen Eissorten drin. Das ist alles nur so auf diese Zeit begrenzt hier. Finde ich schade eigentlich. Und dann natürlich ganz besonders am ersten Weihnachtsgottesdienst, wenn jeder so diese Parfümnote trägt, die unter dem Christbaum lag und sich dann in wohltemperierten Räumen auf einmal 150 verschiedene Duftnoten zusammenmischen und das so schwer über dem Gottesdienst schwebt. Ja, nicht immer sind halt diese Duftnoten kompatibel miteinander. Ja, okay, ich bin nicht der Fachmann dafür, das merken Sie wahrscheinlich allein schon an dem Wort kompatibel, was Duft anbelangt. Also wenn ich Andrea einen Duft kaufe, dann habe ich immer so einen Standardduft. Also immer ihr persönlicher Duft, das reicht eigentlich. Ich gehe da keine Experimente ein, das wäre mir viel zu gefährlich. Und wenn, dann lasse ich mich noch auf die gute Nase der Verkäuferin in der Parfümerieabteilung beim Müller oder so. Aber Experimente sind einfach nicht gut. Aber ich habe nachgeschlagen und mich vorbereitet. Es gibt, also man spricht von dem Geruchssinn von einer olfaktorischen Wahrnehmung. Das Fremdwort habe ich noch nie gehört vorher, aber wenn ihr mal bei Günter Jauch seid, olfaktorisch ist der Geruchssinn, olfaktorische Wahrnehmung. Und auf diese Weise kann die menschliche Nase bis zu 10.000 Gerüche unterscheiden. Wow, also diese Zahl finde ich sehr beeindruckend. 10.000 verschiedene Gerüche durch die Nase wahrnehmbar. Und da verwundert es mich überhaupt nicht, wenn Paulus ebenfalls auf diese olfaktorische Wahrnehmung Bezug nimmt, wenn er ein Anliegen, das ihm auf dem Herzen liegt, etwas erklären möchte, weitergeben möchte und bildhaft veranschaulichen möchte. Ich möchte Ihnen diesen Vergleich mal vorlesen. Der kommt in mehreren Stellen vor im Neuen Testament, aber eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief möchte ich mit Ihnen gemeinsam jetzt mal im Zusammenhang näher betrachten. Da sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 2 in den Versen 12 bis 17 folgendes. Sie können es gerne mitlesen in der Bibel oder auf den Infoblättern, da auch in englischer Sprache. Als ich nach Troas kam, um dort die rettende Botschaft von Christus zu verkünden, machte der Herr die Menschen sehr offen für diese Botschaft. Trotzdem war ich beunruhigt, weil ich meinen Mitarbeiter Titus nicht antraf. Darum verabschiedete ich mich bald wieder von den Christen in Troas und reiste ihm nach Mazedonien entgegen. Also, da merken wir schon die Unruhe, die Paulus gespürt hat. Trotz der offenen Türen in Troas geht ihm dieses Ereignis, dieses Schicksal von seinem Mitarbeiter Titus sehr ans Herz, dass er dann diese offenen Türen wieder verlässt. Es geht weiter. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns überall im Triumphzug Christi mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt. Für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben gibt. Wer aber ist für diese große Aufgabe geeignet?
Nun, wir machen jedenfalls mit Gottes Botschaft keine Geschäfte wie so manche andere. Wir reden in aller Aufrichtigkeit und in Gottes Auftrag, weil wir mit Christus eng verbunden sind und uns Gott verantwortlich wissen. Nun, noch haben Sie ja eine Woche Zeit, um sich so einen ganz besonderen Duft für Sie oder für ihn auszusuchen in der Parfümerieabteilung. Liebe geht ja bekanntlichermaßen auch durch die Nase. Nun, was Paulus hier nun den Korinthern aufgeschrieben hat, ist aber jetzt kein Weihnachtsduft aus Tannengrün und Bienenhoniggeschmack, der die Seele dann dieser christlichen Gemeinden füllt, sondern hier sind es die Christen selber, die duften. Christen verbreiten einen Duft, stellt Paulus fest. Sowohl Gott als auch den Mitmenschen steigt der Duft der Christen in die Nase. So ist seine Ausführung hier. Im Alten Testament, da lesen wir an manchen Stellen, wie Gott der Rauch von verbrannten Opfern in die Nase gestiegen ist. Und dieser Duft, dieser Geruch des verbrannten Opfers war für Gott angenehm. Es freute ihn tatsächlich, wenn im Alten Testament Menschen ihm ihre Verehrung auf diese Weise dargebracht haben oder sich ihm hingegeben haben, sinnbildlich, so wie das Opfer verbrennt, so möchten wir dir ganz gehören, Gott. Du bist alles, du bist unser ganzes Leben. Oder wenn sie das Leiden unter ihrer Sünde auf diese Weise zum Ausdruck gebracht haben. Alles, was uns getrennt hat von dir, soll in Rauch aufgehen, Gott. Wir möchten ganz dir zur Verfügung stehen. Dieses Anliegen hat Gott sehr gut gerochen. Es war ihm angenehm. Er liebte es, wenn Menschen den Frieden mit ihm gesucht haben, die Gemeinschaft mit ihm gesucht haben und das in dem verbrannten Opfer auf diese Weise auch zum Ausdruck gebracht haben. Allerdings, seit Jesus sich selber an Karfreitag geopfert hat, um für unsere Schuld zu bezahlen, sind diese Opfer nicht mehr angesagt. Jesus ist das einzige Opfer, so lesen wir es an vielen Stellen im Neuen Testament, das einzige Opfer, das uns mit Gott ins Reine bringen kann. Es geht darum, ihn in unser Leben aufzunehmen. Dass er in unser Leben einzieht. Jesus, mein Leben soll dir hingegeben sein. Du sollst es ausfüllen. Du sollst mein Leben prägen. Das ist die Sprache des Neuen Testaments und die Vorgehensweise. Das war alles. Alles, was nötig ist, dass unser Leben vor Gott Bestand hat, Jesus unser Leben zu öffnen. Und das ist ihm jetzt nach neutestamentlichem Sinn, das ist ihm jetzt ein Wohlgeruch in seiner Nase, weil unser Leben nach Jesus riecht. Jesus hinterlässt in unserem Leben eine Duftmarke, die deutlich macht, diese Person gehört zu mir. Das ist mein Revier. Hier habe ich das Sagen bei diesem Menschen. Der riecht nach Jesus. Es geht also im christlichen Glauben weniger um das, was die Christen tun, sondern mehr um den Duft, den sie verbreiten. Es geht weniger um die Lehren, die sie weitergeben, sondern mehr darum, wie der Glaube an Jesus sich als köstlicher Duft auf ihr Leben legt und dann von den Mitmenschen um sie herum wahrgenommen werden kann. Die Duftnote macht es aus. Paulus schreibt nun davon, dass dieser Jesusduft ihn und seine Missionskollegen, mit denen er damals unterwegs war in diesen ganzen Missionsstationen, dieser Jesusduft begleitete ihn und seine Kollegen überall hin, wo sie aufgetreten sind, um dort Gemeinden zu gründen und zu pflegen. Natürlich waren diese Mitarbeiter und Paulus selber fleißig und haben sich stark engagiert in diesen Gemeinden. Aber weniger das, was sie getan haben, als mehr der Duft, den sie verbreitet haben, hatte seine Auswirkungen auf die Menschen, denen sie an diesen Städten begegnet sind. Ich halte das für einen äußerst wichtigen Punkt, der es wert ist, doch etwas tiefer darüber nachzudenken Und da muss sich wirklich auch jeder persönlich an der eigenen Nase fassen, wenn es um das Duften geht. Was denken wir? Welchen Duft bekommen unsere Mitmenschen durch unser Leben ab? Was riechen sie in unserer Umgebung? Welchen Duft verströmen wir an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft? Was für eine Duftnote verbreitet unsere ganze Gemeinde in der Stadt Kandern? Wonach duften unsere Gottesdienste, wenn sie von Menschen unserer Stadt besucht werden? Duften sie nach Jesus, weil wir ihn über alles lieben und von ihm restlos begeistert sind? Oder duften sie eher nach abgeschottetem, weltfremden Geklüngel und dem kalten Mief von Traditionen, unverständlichen Predigten und leblosen Melodien, die an den Menschen unserer Zeit völlig vorbeigehen? Das sind keine Fragen, über die wir schnell hinweggehen können. Denn schließlich hängt nicht weniger als die Glaubwürdigkeit von Jesus an ihnen. Es fällt auf ihn zurück, was die Christen in ihren Ort hinein duften. Und es sind auch keine Fragen, die sich durch die Anpassung von ein paar Äußerlichkeiten irgendwie lösen lassen würden. Ja, indem wir zum Beispiel Lieder singen, die auch aus dem 21. Jahrhundert kommen, oder ab und zu mal aus der Volksbibel zitieren. Nee, das ist nicht der Punkt. Sondern die zentrale Frage ist die, ob wir noch nah genug an Jesus sind, dass sein Duft uns in die Kleider strömt. Sind wir mit Jesus noch so auf Tuchfühlung, dass wir ihn nicht nur riechen, sondern dann nach ihm duften können? Ich bin der Überzeugung, dass die größte Gefahr einer Gemeinde darin besteht, dass ihr Gemeindeleben nach allem Möglichen riecht, nur nicht mehr nach Jesus. Da stinkt Gemeinde nur noch nach dem Streit um das Liedgut, die richtige Feier des Abendmahls. Da überlagert oftmals das lieblose Hinklatschen lustloser Programme und das langweilige Wiederholen stereotyper Wahrheiten oder geist- und fantasielose Veranstaltungen den feurigen Duft von Jesus. Dabei ist es doch er, dem wir alles zu verdanken haben. Er ist doch die Mitte unseres Lebens und auch die Mitte unseres Gemeindelebens. Doch allzu häufig wird dieser Jesusduft in Gemeinden überlagert von einem Stallgeruch von Gleichgesinnten. Wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht um das Aufpolieren oder Aufpimpen irgendwelcher Äußerlichkeiten. Es geht mir allein um den Einfluss, den Jesus auf unser Leben nehmen darf. Steckt mir sein Duft dominierend in meinen Kleidern? Das ist meine Frage. Erst dann kann dieser Duft auch von den Menschen in meiner Umgebung überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Paulus macht das noch mit einem anderen Beispiel deutlich hier in diesen Versen, die ich Ihnen zitiert habe. Und da wird vielleicht nochmal deutlicher, was er denn mit diesem Duft nun wirklich meint. Hier nochmal der Vers 14 im gesamten Wortlaut. Da sagt Paulus: Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns überall im Triumphzug Christi mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Paulus versteht also sein gesamtes Leben immer in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus persönlich. Jesus ist dabei für Paulus wie ein triumphierender Feldherr. Er hat eine Schlacht geschlagen, ist siegreich zurückgekehrt und freut sich, dass er gewonnen hat. Und jetzt lässt er sich von der Bevölkerung und von dem Kaiser in Rom feiern. Und als Zeichen seines Triumphs führt er jetzt seine ganzen Legionäre mit sich, die mitgeholfen haben, diesen Sieg zu erringen. Auch die besiegten Feinde werden in diesen Triumphzug mitgeführt. Oft werden sie angebunden und müssen hinterherlaufen. Auch die ganze Beute, die sie gewonnen haben, wird in diesem Triumphzug umhergeführt. Und alle sollen sehen, jawohl, dieser Feldherr, der hat's wirklich drauf. Nur mal einen kleinen Eindruck, wie man sich das konkret vorstellen kann. Ich habe ein kleines Videobeispiel von 2 Minuten dabei, aus dem Film Ben-Hur. Dann sehen wir mal, wie das konkret ausgesehen hat. Ja, das war der Triumphzug für den Feldherrn Arius, der hier durch den Kaiser Tiberius eine Ehrung bekommt. Und der Judah Ben-Hur darf also auf dem Streitwagen dieses Feldherrn Arius mitfahren. Judah Ben-Hur hatte dem Arius das Leben gerettet bei dieser Seeschlacht gegen die Piraten. Und deswegen bekommt er jetzt diese besondere Ehrung im Streitwagen von dem siegreichen Feldherrn ebenfalls mitfahren zu können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Paulus diesen Film ebenfalls gesehen hat. Schon ziemlich alt, aber okay. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr schönes Bild, was Paulus hier aufgreift. Von Jesus in seinem Triumphzug mitgeführt zu werden. Was für eine Ehre! Das ist eine äußerst interessante Perspektive, die Paulus hier einnimmt. Gerade den Korinthern gegenüber betont er ja unermüdlich diese Kämpfe, die er ausgefochten hat. Seine Schwachheit oder seine Not, die in seinem Dienst für Jesus auszuhalten waren. So viel an Leid kommt da drin vor, dass man merkt, es war wirklich kein Zuckerschlecken für Paulus im Blick auf diese Gemeinde in Korinth oder seinen Dienst für Jesus überhaupt. Aber wie viel besser lässt sich das aus dieser Perspektive ertragen? im Triumphzug mitgeführt zu werden. Natürlich gibt es noch viel zu erleiden für einen Christen, manches zu ertragen, aber wenn er sich an der Seite der Siegers sieht, eines siegreichen Feldherrn, lässt sich das alles doch viel besser ertragen. Da relativieren sich doch auf einmal diese ganzen Mühen. Man sieht doch, dass es sich lohnt, für Jesus einzutreten. Denn schließlich ist ihm sein Sieg ja überhaupt nicht mehr zu nehmen. Selbst wenn der Christ immer wieder noch Niederlagen einstecken muss, verletzt wird oder Demütigungen ausgesetzt ist, er bleibt an dieser Seite der siegreichen Feldherren. Der Sieg ist nicht mehr zu nehmen. Jesus ist der große Triumphator. Er ist derjenige, der zwar als kleines Baby auf diese Welt kam, aber nur wenige Jahre später als der große Sieger, der große, restlos siegreiche Triumphator sich von dieser Erde wieder verabschiedet hat. Sein Triumph ist einmalig. Er hat den Teufel besiegt, indem er sein ganzes Leben erfolgreich gegen alle Verlockungen widerstanden hat und dann trotzdem die Sünde der ganzen Welt auf sich geladen hat und dafür an dem Kreuz freiwillig bezahlt hat, als Unschuldiger alles beglichen hat. Was für ein Triumph! Jesus hat dem Teufel die Hölle geplündert, seine Macht gebrochen. Und da wäre mein Platz auch dabei gewesen, weil ich überhaupt keine Chance habe, durch meine eigenen Leistungen mir einen gnädigen Gott zu schaffen. Was für ein Geschenk! Durch den Triumph von Jesus konnten wir die Seite wechseln. An Ostern hat noch Jesus noch eins draufgesetzt. Er hat den Tod besiegt, als er das Grab lebendig hinter sich gelassen hat. Damit nimmt die gesamte Menschheitsgeschichte einen komplett anderen Verlauf. Die Tür zum ewigen Leben, die Tür zu Gottes Herrlichkeit steht offen und kann nicht mehr geschlossen werden. Jesus ist der Sieger, der Triumphator auf ganzer Linie. Und was für eine Gnade, dass er mich nun als kleinen Christen an seiner Seite auf dem Triumphwagen mit sich ziehen lässt. Da ist mein Platz. Da ist dein Platz. An der Seite dieses Triumphators. Und was für ein Geschenk, wie er den Beifall der unsichtbaren Welt unter den leuchtenden Augen seines glücklichen Vaters entgegennimmt. Jesus, der Sieger. Wow. Ist das nicht ein starker Kontrast zu all den Problemen und all dem Leiden, was Paulus in den Korintherbriefen beschreibt? Es ist wohl eine der größten Herausforderungen in unserem Leben als Christ, diesen Triumphzug an der Seite von Jesus nicht zu vergessen, nicht aus den Augen zu verlieren, was Jesus geschafft hat. Die andere Seite, die haben wir wohl jeden Tag so automatisch vor Augen. Ja, jeder kennt so Schwachheit oder Probleme, Sünde, Verletzungen, Streit oder Unzufriedenheit. Jeder macht diese Erfahrungen wohl täglich. Es ist auch normal, solange wir hier auf dieser Erde leben. Aber dadurch wird auf diese andere Wirklichkeit, die ebenso real ist, diese Wirklichkeit, dass Jesus der große Triumphator ist und wir auf seinem Streitwagen mit ihm im Triumphzug stehen dürfen, in den Hintergrund gedrängt. Ich bin überzeugt, dass unser Duft, den wir in unsere Umgebung abgeben, stark davon geprägt wird, in welchem Maß ich diesen Platz an der Seite des Triumphators einnehme. Das ist wohl die entscheidende Frage überhaupt. Zum Beispiel, man kann in einer Gemeinde immer Missstände antreffen. In jeder Gemeinde gibt es Missstände. Irgendwas stimmt immer nicht. 100%. Irgendwo ist in jeder Gemeinde immer etwas zu verbessern. Da gibt es allerdings Christen, die sich nur an diesen negativen Punkten aufhalten. Es gibt sogar ganze Nachrichtendienste oder Einrichtungen, die ihre einzige Aufgabe darin sehen, über Fehler oder auch vermeintliche Fehler der Christen herzuziehen und die zu verbreiten in alle Öffentlichkeit. Das ist eine ständige Nörgelei. Und dadurch wird ein richtiger Gestank verbreitet. Es gibt aber auch Christen, die in derselben Gemeinde sind und alle Probleme ebenfalls gut kennen, aber ihren Platz an der Seite von Jesus pflegen. Sie halten sich in seiner Nähe auf, staunen über seinen Sieg, jubeln über seinen Triumph, loben seinen unvergleichlich guten Charakter, trinken von seiner Liebe, nähren sich von seiner Gnade und beten ihn an. Ein Wohlgeruch geht von ihnen aus. In derselben Gemeinde. Natürlich gefällt dieser Jesusduft nicht allen Menschen gleichermaßen. Paulus schreibt auch ganz offen davon, dass Menschen sich von diesem Jesusduft angewidert abwenden. Und das ist zu allen Zeiten dieselbe Erfahrung, wie sich an Jesus die Geister scheiden. Und das ist sehr traurig. Und das mitzuerleben, dass sich jemand abwendet von Jesus, ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und das tut weh, es so zu sehen. Allerdings, es macht mich noch viel trauriger, wenn ich erlebe, wie Menschen nicht durch den Jesusduft, sondern durch den Gemeindemief abgeschreckt werden. Da kommt der Duft nach Jesus und seiner Gnade gar nicht mehr bei den Menschen an. Das kann doch nicht sein, oder? Paulus hat sich dafür entschieden, sein Leben und seinen Dienst eng an der Seite von Jesus zu sehen. Von ihm selber, dem Triumphator auf dem Streitwagen, von ihm selber bekommt er seine Botschaft, die er weitergibt. Von Jesus wird er motiviert, nicht müde zu werden und nachzulassen. Er wird von Jesus ermutigt, da dran zu bleiben an diesem Auftrag, aufrichtig und in der Verantwortung vor Gott Position zu beziehen und unerschrocken an Gottes Wort und seiner Autorität festzuhalten. Und letztlich will Paulus durch diese Passage in dem 2. Korintherbrief diese problembeladene Gemeinde in Korinth ebenfalls dazu herausfordern, dass sie näher an Jesus heranrückt. Er will erreichen, dass die Korinther über eine engere Beziehung zu Jesus diese Gemeindeprobleme überwinden wird. Und ich bin überzeugt, dass es für uns miteinander auf dasselbe hinauslaufen wird. Der Jesusduft färbt nun mal nur durch Jesus selber in seiner unmittelbaren Nähe auf unser Leben ab. Wir können ihn in dieser direkten Beziehung zu ihm, in dieser ständig vertiefenden Beziehung zu ihm, immer besser kennenlernen. Wir lernen ihn besser verstehen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Wir erkennen seine Mission und darin auch unsere persönliche Beauftragung. Und diese Berufung als Gesandte zu einer verlorenen Welt werden wir immer zuerst durch diesen Jesusduft ausüben, der durch unser Leben in unsere Umgebung hineinströmt. Was für ein Glück, wenn unser persönliches Leben und dann in der Summe auch unser ganzes Gemeindeleben eindeutig nach Jesus, dem Sieger, duftet. Oh, und ich persönlich freue mich. Ich freue mich über jeden, der nicht verduftet, sondern mitduftet. Und hier in Kandern und unserer Umgebung eine eindeutige Duftmarke für Jesus hinterlässt. Dazu segne uns Gott. Lasst uns beten.